S.O.S.
Was willst du?
Süßes oder sauer, ja. S.O.S. Hurra! S.O.S. Süßes oder sauer, ja. S.O.S. Süßes oder sauer, ja. Hurra!
Ein Podcast über alles, was krabbelt,
dampft,
blubbert
und fliegt.
Wir haben Süßes
und wir haben Saurier.
Heute mit
Regenwürmern mit Borsten,
einem Honigdachs, der kein Problem mit Gift hat
und mit eingeklappten Beinchen.
Viel Fragenglas 18. Bruder, wie laut kann ein Schaf muhen? Man. Da bin ich mit meinem süßen Oinken ja ein Witz.
Tja, das ist Rocco, das Schaf vom Nachbar. Manchmal blökt der morgens so laut, dass es klingt, als steht er direkt in meinem Schlafzimmer.
Ha, ihr Kids da draußen vorm Radio und unter den Kopfhörern fragt euch jetzt, hä, machen Jule und Sparky schon wieder Urlaub? Nee, knarzende Dielen, Wind am Scheunentor und eben Rocco sind jetzt immer da. Willkommen auf dem Land.
Mein Freund und ich sind auf einen alten Bauernhof in Brandenburg gezogen, weil die Mieten in Berlin einfach unfassbar teuer geworden sind. Und seitdem gibt's hier nicht nur Dorf, Wiese und Frühblöken Deluxe, sondern auch Shiloh.
Der neue Rudelzugang. Ein riesiger, schüchterner Hütehund aus Portugal. Oh Gott, ich liebe den so. Manchmal muss ich zählen, damit ich merke, ich spinne nicht. 1, 2, 3, 4. 4 Hunde habt ihr jetzt.
Ja, wir waren wieder im Tierheim in Portugal helfen, wie jedes Jahr, und haben Shiloh mitgebracht, weil er sich ganz schlimm an seiner Pfote verletzt hatte. Wir wollten ja eigentlich keinen Hund mehr.
Naja, ob nun 3 Hunde oder 4, ist wie mit Kindern. Nicht wahr, liebe Eltern? Irgendwann ist's egal, wie viele. Shiloh ist der größte im Rudel und wiegt stolze 42 Kilo. Also so wie ein 10- oder 11-jähriges Kind.
Damit ihr Kids euch Shiloh noch besser vorstellen könnt, er ist flauschig, weiß, hat große braun-graue Flecken. Einer davon sieht aus wie ein Herz. Und wenn er auf der Wiese steht, sieht er ein bisschen aus
wie ein Schaf. Ein Schaf in Hundeverkleidung mit Bellapparat.
Und weil bei uns im Dorf nebenan wirklich Schafe wohnen, also Rocco, Lieselotte und auch ein paar kleine süße Lämmer wie Lotte, frage ich mich auch die ganze Zeit, könnte Shiloh eigentlich mal auf die aufpassen, die mal hüten?
Das klingt nach einer Frage für
das magische Vielfragenglas.
Und Ellie vom Museum für Naturkunde Berlin ist heute mit dabei. Das Vielfragenglas zieht wieder Fragen von euch Kindern und Ellie hilft uns beim Beantworten.
Und wir gehen rein. Erstens, wie magisch. Das passt ja direkt. Martha, 6 Jahre alt, aus Datteln fragt:
Wieso lassen sich Schafe so gut vom Hirten und denken?
Für Schafe ist ein Hund so ähnlich wie ein Wolf. Vor dem müssen sie sich in Acht nehmen, denn sie sind seine Beutetiere. Und wenn ein Raubtier ihnen zu nahe kommt, dann fliehen sie gemeinsam als Herde. Das gibt Sicherheit.
Also nehmen Schafe Hunde ziemlich ernst.
Jedes Schaf hat seine eigene Fluchtdistanz zum Hund oder Menschen. Und ein Hirtenhund weiß genau, wie nah er an die Schafe rankommen darf, damit sie ihn zwar wahrnehmen, aber nicht panisch vor ihm flüchten.
Also eher lenken als scheuchen.
Bei Schafen liegen die Augen seitlich am Kopf. Sie können fast alles um sich herum wahrnehmen, außer direkt hinter ihnen. Außerdem hören Schafe sehr gut und horchen mit ihren beweglichen Ohren ständig die Gegend ab.
Wow, fast einen Rundumblick. Sehen und hören, das hilft auch den Hütehunden, wenn sie die Herde zusammenhalten wollen.
Manche bellen, um sich Gehör bei der Herde zu verschaffen. Andere hüten ihre Herde mit Blicken, die von den aufmerksamen Schafen genau bemerkt werden. Das kennt ihr vielleicht auch, wenn ihr euch einen Keks vom Tisch mopsen wollt und von jemandem, der am Tisch sitzt, einen vielsagenden Blick zugeworfen bekommt. Ups, erwischt.
Autsch, sehr bekanntes Gefühl.
Und Ellie hat noch eine Ergänzung. Beobachtet mal Schafe und ihre Schäfer oder Hütehunde.
Der Punkt zwischen den Schultern eines Schafes ist der Ort, den man kennen muss, um ein Schaf zu lenken, ohne es anzufassen. Wenn ich zügig an einem Tier von vorne nach hinten vorbeigehe, wird es sich, sobald ich an dem Punkt vorbei bin, nach vorne von mir wegbewegen. Das wissen Hirten und ihre Hunde genau.
Das ist richtig spannend. Vielleicht wird Shiloh irgendwann doch noch Schafprofi, auch wenn er mit seinen 6 Jahren dann erstmal Anfänger wäre.
Frage 2. Frieda fragt:
Haben alle Tiere sozusagen Krallen oder irgendwas zum Greifen?
Nicht alle Tiere haben Krallen oder irgendwas zum Greifen. Zum Beispiel der Regenwurm. Der hat zwar Borsten, die ihm dabei helfen, in der Erde Halt zu bekommen, wenn er sich fortbewegt, aber die nimmt er nicht zum Greifen.
Bitte, was? Diese Wurmigkeit hat Borsten, wie ich als Schwein. Er ist also fast mein Bruder. Die Borsten vom Regenwurm aber sind mikroskopisch klein.
Auch Quallen haben keine Krallen, aber manche haben Bohrstacheln an den Tentakeln. Und damit greifen sie ihre Beute und halten sie fest.
Also, nicht Krallen bei allen, aber oft andere Tricks, um irgendwie etwas festzuhalten oder auch sich selbst.
Frage 3. Rio, 4 Jahre alt, aus La, fragt dazu passend:
Warum gibt es so viele Tiere in der Welt?
Du meinst Tierarten? Es sind unfassbar viele. Über 1,8 Millionen Tier-, Pflanzen- und Pilzarten gibt es. Aber ganz viele kennen wir ja auch noch gar nicht. Heißt, WissenschaftlerInnen schätzen, es gibt zwischen 10 und 100 Millionen Arten auf der Welt.
Im Laufe der Erdgeschichte gab es mal mehr und mal weniger Arten. Heute sind von allen beschriebenen Arten auf der Welt tatsächlich die meisten Tiere. Und die allermeisten davon sind Insekten, die sehr wichtig für andere Lebewesen sind. Es gibt so viele unterschiedliche Tiere, auch weil es so viele unterschiedliche Orte gibt, wo sie leben.
Also viele Orte, viele Lebenswesen, viele Tierarten und noch mehr Tiere.
Leider sterben gerade auch viele Arten aus, weil ihr Lebensraum verloren geht oder durch Umweltverschmutzung.
2025 ist zum Beispiel der Dünnschnabelbrachvogel ausgestorben. Die erste Vogelart, die seit 500 Jahren in Europa ausgestorben ist. Und die Weihnachtsinselspitzmaus ist auch nicht mehr da seit 2025.
Also, die gibt es einfach nicht mehr. Nada, niente, nie mehr.
Und in Deutschland gilt seit letztem Jahr die Zwergmöwe als ausgestorbener Brutvogel.
Bei anderen können wir aber noch was tun. Beim Igel zum Beispiel. Der ist in Deutschland gefährdet wegen der Landwirtschaft, zu vielen Siedlungen und zu aufgeräumten Gärten.
Ja, kein Mist. Lasst euren Garten, wenn ihr einen habt, unordentlich, wild, naturnah.
Und Igel finden auch immer weniger zu fressen, weil es massives Insektensterben gibt. Und ganz schlimm, Mähroboter. Den haben ja ganz viele, um den Rasen kurz zu halten. Naja, und so ein Mähroboter schreddert nicht nur Gras, sondern verletzt eben auch Igel, die dann oft qualvoll sterben.
Wenn ihr mehr zum Igel und seinen Stacheln wissen wollt, hört mal in Folge Waldausflug Teil 2, Igel, Reh und Fuchs rein. Aber zurück zu den Tierarten im Allgemeinen. Elli?
Aber es werden auch immer wieder neue Tierarten entdeckt. Vielleicht habt ihr ja von dem orangen Minifrosch gehört, den Forschende vor kurzem in Brasilien gefunden haben. Seine Haut sieht ein bisschen so aus wie die einer Mandarine und er ist noch nicht einmal so groß wie ein kleines Zentstück.
Minifrosch in Mandarinenoptik. Klingt stark. Riecht er dann auch so?
Leider nein, aber wie cool wäre das? Frage 4. Ruben fragt:
Kann der Honigdachs alle Gifte aushalten?
Honigdachs? Schon wieder so ein lustiger Name.
Ihr kennt den sogar. Zum Beispiel Bunga aus der Disney-Serie Die Garde der Löwen ist einer. Der Honigdachs lebt in Afrika und Asien und sieht aus, als ist ein weißer Farbeimer auf ihn draufgefallen. Sein Kopf, Rücken und Schwanz hat wie eine weiße Decke und der Rest des Körpers ist schwarz.
Ah ja, zweigeteilt. Und er sieht auch eher aus wie ein Marder.
So, jetzt aber zurück zu Rubens Frage mit dem Gift. Biologin Elli, sag schon.
Der Honigdachs frisst hauptsächlich Fleisch. Dabei jagt er auch Giftnattern wie Kobras und Mambas. Und tatsächlich, wenn er dabei von ihnen gebissen wird, macht ihm das Schlangengift nichts aus. Forschende sagen, dass er so weniger Konkurrenz um sein Futter hat. Denn um die normalerweise tödlichen Giftschlangen auf seiner Speisekarte beneiden ihn andere Fleischfresser kaum.
Verständlich. Ich würde auch lieber Abstand halten.
Allerdings gibt es so viele verschiedene Gifte auf der Welt, gegen die auch der Honigdachs keine Chance hat. An die der Schlangen in seinem natürlichen Lebensraum ist er aber tatsächlich super angepasst. Übrigens sind auch andere Tierarten unempfindlich gegen so manches Schlangengift. Zum Beispiel Igel oder Schweine.
Der Honigdachs ist aber kein unsterblicher Superheld. Gegen den Löwen hat er oftmals keine Chance. Seinen Namen hat der Honigdachs im Übrigen, weil er Honig über alles liebt. Er hat ganz starke Krallen und mit denen kann er Bienenstöcke aufbrechen. Seine extrem dicke Haut schützt ihn vor den Stichen.
Aber wie findet der überhaupt die Bienenstöcke?
Da hat er einen gefiederten Kumpel, einen Vogel namens Honiganzeiger. Ja, wirklich, Honiganzeiger. Die hauen sich dann gemeinsam die Bäuche mit Honig voll.
Ah, dann haben die so eine Symbiose. Darüber haben wir doch in der Folge Tierisch gute FreundInnen Symbiosen gesprochen. In der Folge lernt ihr auch die unschlagbaren Teams aus Blattläusen und Ameisen und Vögeln und Krokodilen kennen.
Frage 5. Die kommt von Jona, auch 5 Jahre alt, aus Hanau.
Warum ist die Rose rot?
Kleiner Spoiler. Ist sie eigentlich gar nicht. Aber erstmal Ellie mit was Generellem.
Farben in der Natur sind oft Signale. Sie bedeuten zum Beispiel, pass auf, ich bin giftig, wie beim knallblauen Fellgiftfrosch. Oder aber auch, komm ruhig zu mir, ich gebe dir was von meinem Nektar. Nektar aus roten Blüten trinken Kolibris sehr gerne und bestäuben dabei die Blume.
Also Farben sind wie Botschaften.
Andererseits sagen Forschende, dass die meisten Insekten eher blasse Blumenfarben wie rosa, weiß oder gelb bevorzugen. Außerdem sehen Bienen zum Beispiel rot als schwarz. Und viele Tiere können, anders als wir, auch ultraviolett sehen. Blütenblätter haben für sie dann Muster, die wir gar nicht erkennen können. Dem Insekt weisen sie den Weg zum leckeren Nektar. Und die meisten Wildrosen sind gar nicht rot.
Jetzt kommt die Überraschung.
Dass die meisten Rosen, die wir als Schnittblumen kaufen können, rot sind, liegt an uns Menschen. Wir haben sie nämlich so gezüchtet. Denn für uns sind sie einfach schön und ihr Anblick beruhigt uns.
Also auch Menschen haben da mitgemischt. Und schon kommt sie zutage, unsere 6. Frage. Jakob fragt:
Wie können Elefanten nieren?
Rüsselhatschi. Großartig.
Ihr wolltet schon mal wissen, warum Elefanten so große Ohren haben und ob sie wirklich Angst vor Mäusen haben. In Folge Heiß heißer, Tiere in der Hitze und in Vielfragenglas Folge 7 findet ihr mehr.
Auch Elefanten müssen wie wir manchmal niesen, wenn sie erkältet sind oder sie was kitzelt. Wenn unsere Nase kitzelt, rümpfen und bewegen wir sie manchmal hin und her. Die Elefanten schleudern dazu manchmal ihren ganzen Rüssel herum. Und auch Elefanten niesen durch ihre Nase. Da der Nasenausgang am Ende ihres Rüssels liegt, braucht es ein entsprechend heftigeres Hatschi.
Frage 7 kommt von Lara, 7 Jahre alt, aus Dresden.
Ich möchte gerne wissen, wie der erste Mensch der Welt hieß.
Wie der erste Mensch der Welt hieß, kann keiner sagen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Bevor die Menschen genaue Wörter für verschiedene Sachen und Gefühle hatten, unterhielten sie sich vermutlich durch Gesten und Laute. Später dann konnten Gefühle mit Worten ausgedrückt werden. Eine Ursprache aller Menschen gab es vermutlich eher nicht, so Forschende. Und selbst wenn es einen Namen gäbe, könnten wir nicht genau sagen, wie die Aussprache klingen würde.
Weil wir gar nicht wissen können, wie das damals gesprochen wurde. Aber schauen wir mal zum Homo sapiens sapiens, also der Jetztmensch, von dem wir alle abstammen.
Alle Jetztmenschen weltweit kommen ja aus Afrika. Und viele afrikanische Sprachen besitzen beispielsweise Klicklaute, die es im Deutschen gar nicht gibt und wir auch nur schwer aussprechen können. Aber WissenschaftlerInnen haben manchen Fossilien Namen gegeben. Zum Beispiel Lucy, Littlefoot, Miss Pless oder Adi. Das sind aber alles Fossilien von Menschenaffen, die schon ausgestorben waren, bevor es uns jetzt Menschen gab.
Also Namen ja, aber später vergeben. Zum Beispiel hier, Lucy. Ein vor rund 50 Jahren entdecktes Skelett eines weiblichen Vormenschen. Lucy ist also 2 bis 7 Millionen Jahre alt.
Lucy wurde im heutigen Äthiopien gefunden. Die Menschen dort nennen sie Dinkinish. Das ist Amharisch für du Wunderbare. Na, wenn das nicht ein wundervoller Name, zumindest für einen der ersten Vormenschen ist.
Ein wirklich schöner Name. Mehr zur Evolution des Menschen hört ihr in Folge Der Mensch, wo kommen wir her? Frage 8 und damit für heute schon fast gute Nacht. Joshua, 11 Jahre alt, aus Glücksstadt, will wissen:
Wenn Insekten sterben, machen sie ja so die Beine zusammen. Warum machen sie das?
Das liegt an der sogenannten Totenstarre. Und die geht so. Muskeln brauchen Energie, damit sie lang und entspannt sind. Das klingt erstmal unlogisch, weil wir uns ja anstrengen müssen, damit wir unsere Muckis so richtig anspannen können.
Also egal ob angespannt oder unangespannt, Muskeln brauchen Energie.
Wenn ein Tier dann stirbt, bekommen seine Muskeln keine Energie mehr. Dann ziehen sich alle, auch die besonders starken Beugemuskeln, zusammen und so klappen die Insektenbeine ein.
Ein bisschen gruselig, aber auch ziemlich spannend.
Puh, ganz schön viel Tierwissen heute schon wieder.
Schon, oder? Also, wenn euer Kopf jetzt rattert wie ein Hamster auf 3 Flutschfinger oder Kaktuseis, völlig normal.
Sagt den Podcast weiter an alle, die Tiere lieben, viele Fragen haben oder einfach wissen wollen, warum Elefanten so heftig niesen.
Und für ein bisschen Ruhe vor den über 18-Jährigen zu Hause gilt wie immer: Macht denen einfach mal Beats and Bones an.
Wenn ihr auch so viele Fragen habt zu Ratten, Mäusen, Ottern, Nutrias oder Kapibaras oder allem, was sonst so stampft, krabbelt, blubbert oder fliegt,
dann immer her damit. Sendet eure Fragen an meine Freundin Jule und mich, Sparky von der Berliner Sparkasse, ganz einfach als Sprachnachricht an 0176 921 36 208 oder eine E-Mail an sos@mfn.berlin.
In der nächsten Folge checken wir mal, was und wer lebt eigentlich alles im Garten. Wir finden heraus, warum Bienen summen, ob Spinnen Schmetterlinge fressen und wie ihr euren Tieren im Garten und auf dem Balkon ein kleines Paradies zaubern könnt.
Aber jetzt für euer Bauchmuskeltraining erstmal ein Witz. Was ist grün und fliegt über die Wiese? Die Birne Maya.
SOS. Was willst du?
Süßes Ohr.